Willkommen Leute zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Ich reiß mal kurz an. Also, heute richtig WM-Programm. Wir haben den Miguel da. Coach Miguel ist nämlich das Zeitfahren der Weltmeisterschaften in Kigali, Ruanda gefahren und hat einige Einblicke mitbringen können über sein eigenes Zeitfahren und das Mixed-Relay der deutschen Mannschaft. Und mit Lennart diskutiere ich sehr viel über die Straßenweltmeisterschaften, die am kommenden Sonntag anstehen. Wer wird Weltmeister und wieso der ein oder andere Favorit vielleicht jetzt gerade ins Struggeln gerät. Also, wenn du Bock hast auf eine Science-Podcast-Folge mit ein bisschen Überlänge, dann bleib auf jeden Fall mit dabei. Und wenn du hören möchtest, warum wir unseren eigenen Athleten Trainingsinhalte mitgeben, die nicht zu schaffen sind, dann hört auf jeden Fall den zweiten Teil dieser Folge an. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Eine Sache so sicher wie das Amen in der Kirche. Es ist fast Oktober, das heißt, Lennart.
Den ersten hat's erwischt.
Es wird Winter und im Science-Podcast ist jemand krank.
Der Running Gag.
Wie geht's dir?
Super. Mir geht's echt top. Mir geht's wirklich top.
Du hast aber nur keine Stimme.
Okay. Vielleicht ist es auch einfach, weil Hochzeit gefeiert wurde vor einer Woche.
Ja, ich wollte sagen, das ist doch ein bisschen was her.
Von einem Jotenfreund. Und seitdem bin ich heiser, ja.
Ja,
nicht ganz. Ich muss schon zugeben, beim Kids Crit,
ja.
Beim Abbau, habe ich gemerkt.
Oh ja, das war aber auch.
Entweder ich verliere hier eine Hand. Oder ich werde krank. Eins von beiden wird zutreffen. Ich habe noch Leute, beide Hände.
Es war wirklich näher dran, dass er eine Hand verliert. Das kann ich euch sagen.
Ja, und ich hatte da schon so ein bisschen Halsschmerzen. Und
ja. Ich gehe mit. Also Lennart und ich, kurz im Hintergrund, am Wochenende war unser Heimrennen, das Pollerwiesen-Crit. Und wir zwei standen oben auf dem Hänger und haben die Gitter nachher aufgeladen. Abgebaut.
Mit unseren holländischen Kollegen von ich weiß nicht genau, wie der Rental-Service heißt.
Die Arbeitssicherheit guckt kurz weg, wie das gemacht wird.
Ich kannte das ja vorher nur, dass man die auf den Hänger drauflädt,
ja.
Aufrecht stehend.
Ja.
Aber die haben da anscheinend jetzt nochmal das Ganze geupgradet.
Ja.
Und haben dann
noch mehr Gitter auf den LKW.
Genau, so Schräggitter. Und dann nochmal, das ist schwierig zu beschreiben, aber kopfüber zwischen die stehenden Gitter nochmal so ein Gitter reinzustülpen mit den Füßen nach oben dann. Und da musste man auf drei das Gitter runterrauschen lassen. Das mit einem Sound darunter geballert, wie so eine Guillotine. Also das war schon fragwürdig.
Wirklich, ey. Könnt ihr euch nie vorstellen. Also ne, eine Reihe Gitter und dann von oben stülpst du das nochmal von oben rein. Aber das rappert darunter. Bei einem.
Ich habe ein Video. Hast du auch eins gemacht?
Ich habe auch eins gemacht, ja. Können wir da auch mal in die Story hauen. Ich glaube, wir eine sehr storyreiche
Podcast-Folge. Auf jeden Fall mit Sound.
Klar.
Ram. Okay.
Ja, und dann war ganz kurz, dann das Ding war, ich glaube, der Typ, der das auch immer organisiert und die Gitter einlädt, der probiert am Anfang ein bisschen aus, so was geht.
Ja.
Und irgendwann, der will auch nach Hause kommen, weil der muss dann dem Abend noch von Köln nach Holland wahrscheinlich zurück. Und irgendwann merkst du halt einfach, ist ihm das so ein bisschen egaler und er wird immer schneller auch. Der fährt einfach weiter. Wir standen immer hinten drauf,
ja.
Beim Fahren haben wir immer kurz angehalten, runtergesprungen, Gitter genommen, oben drauf. So, und irgendwann haben es von außen welche angegeben, aber der hat einfach nicht mehr vom Gas so runtergegangen und dann siehst du einen Haken nebenher rennen mit so einem Gitter in der Hand und er hat einfach eiskalt mit so, keine Ahnung, lass mal so 10, 15 km/h weitergerollt, rannte Haken da mit dem Gitter in der Hand.
Der ist ein Läufer.
Der wäre das schon können. Der Mann hat Hüfte.
Ja, stimmt.
Ja. Also, war herrlich. Und da habe ich aber auch gedacht, als ich abends ankam, kennst du das, wenn du so dachtest, oh, das war so ein richtig kalter Tag, du bist so auf die Knochen durchgefroren und dann kriegst du so einen Hitzeschub.
Du, muss man auch sagen, ist einfach so blöd, eine Jacke mitzunehmen, jetzt auch gerade wieder hier. Es sind jetzt 13 Grad und so ein bisschen nieselig, läuft die ganze Zeit so einen dünnen Pulli mit hochgekrempelten Ärmeln hier rum, setzt sich in einen Raum mit mir, der krank ist. Ihr wisst schon, was nächste Woche passiert.
Das ist ein Mindset. Wenn nächste Woche würde ich noch was machen wollen und danach ist mir egal. Ich habe noch zwei Rennen, dann ist gut.
Okay. Ah ja, zwei Rennen. Münsterland Giro.
Ja, und Niederrhein-Gravel, da ballern wir so ein bisschen mal rum.
Niederrhein-Gravel, okay. Ja. Na gut, dann gehen wir mal von den unwichtigen Ereignissen weg zu den wichtigeren Ereignissen. Was haben wir diese Folge vor, Lukas?
Ich glaube, es ist eine absolute WM-Folge. Wir haben gleich noch ein kleines Extra für euch, denn wie schon im wahrscheinlich Titel angekündigt, ist heute Miguel Heidemann zu Gast, unser Science Coach, der unser Außenreporter in Kigali vor Ort ist, würde ich sagen. Yep. Gibt uns nachher in dieser Folge ein paar Insights über seine Weltmeisterschaft. Er ist das Einzelzeitfahren als einziger Deutscher gefahren und Mixed Relay. Was da alles passiert ist, das wird er uns gleich erzählen. Hast du erstmal Auftaktswochenende vom Weltmeisterschaft, hast du das ein bisschen verfolgt? Wie fandst du es?
Ich habe das Zeitfahren der Männer gesehen.
Ja.
Und das Zeitfahren der Frauen natürlich das Ergebnis mir angeschaut und ja, eine Zusammenfassung.
Ja.
Ja, wir haben es ja schon im Podcast gesagt, Pogacar ist auf dem absteigenden Ast.
Ich habe auch in dem Moment gedacht, geil, wir haben es gecallt.
Ja, der ja, ich fand, der sah bei den kanadischen Rennen schon nicht so noch nicht so überzeugend aus, ist eine harte Aussage.
Ja, dafür ist er nachher gewinnt. So,
Solo. Nee, Zweiter ist er geworden. Er hat ja den McNulty gewinnen lassen.
Der war wahrscheinlich froh.
Der war wahrscheinlich froh, dass der Kollege, ja, gut, er hat danach keine einzige Führung gebraucht von ihm. Aber ich glaube, wir haben schon noch im Zeitfahren mal einen stärkeren Pogacar gesehen.
Na klar.
Ist komisch, ne? Beide, so Pogacar und Vingegaard. Also Pogacar ist im Zeitfahren nach wie vor auch bei der Tour stark gewesen.
Ja.
Aber ich finde es auch krass, wie so ein Vingegaard abgebaut hat, in Anführungsstrichen, im Zeitfahren. Der war ja 2 Jahre lang extrem gut.
Ja.
Und jetzt ist es im Zeitfahren auch ein bisschen schlechter geworden. Und eingeholt worden von Remco.
Das ist natürlich hart. Das macht es der Sache ein bisschen, also das war sehr eindrucksvoll.
Wie sehr hat es Remco gefreut?
Ja, schon. Schon nach der Tour, nach dem Tourzeitfahren.
Aber da ist er ja nicht von Pogacar geholt worden, sondern von Vingegaard.
Aber trotzdem, das gehört dazu. Von den Konkurrenten quasi, von den zwei.
Genau, ja. Das tut auf jeden Fall dem Kopf sehr, sehr gut bei Remco.
Ein bisschen gönne ich es ihm auch.
Ja, so.
Also muss man einfach sagen, also auch nochmal dazu, ne? Also das war so gefühlt so schlagzeilenmäßig und hier Remco hat den Pogacar eingeholt. Erstmal Remco, 1 Minute 14 vor Jay Wine und Jay Wine nochmal Minute 22 schneller als Ian van Wilder. Das heißt, auf Platz 3 haben wir schon 2 Minuten 36. Das bedeutet, diese Performance von Remco und auch Jay Wine ist sowieso weitaus über dem, was alle anderen gefahren sind. Das ist halt absurd hoch. Und Tadej Pogacar, der so schlecht und hier von Remco eingeholt und Tode, Katastrophentag, war immer noch.
Der ist am Ende, der kommt nicht mehr zurück.
Ja, und der ist immer noch eine Sekunde nur am Podium vorbeigeschraubt bei einer Weltmeisterschaft. Also, das ist jetzt auch erstmal, klar, nicht Pogacar, wie wir ihn kennen, aber es ist auch jetzt nicht, dass er 30. geworden ist, sondern er ist halt immer noch Vierter und eine Sekunde am Podium vorbei.
Ja, wir betreiben natürlich maßlos hier, wenn wir sagen, dass er auf dem absteigenden Ast.
Ja.
Und es war ein bisschen bitter, ich glaube, dieser Moment, wo der so eingeholt wird von Remco, schon ein Moment, wo du so innerlich so ein bisschen, und dann,
das gibt so viele News und ich muss so viele Interviews
dann führen. Auch so einen ganz kleinen Ticken rausnimmst, weil du weißt, in dem Moment kriegst du einfach nochmal so visualisiert, du gewinnst heute auf gar keinen Fall, auch wenn du es vorher schon wusstest.
Ja, ja, klar.
Ist das dieses,
jetzt siehst du es.
Du siehst es, dass du eingeholt wirst und
jetzt
dann,
wird schwer.
Genau, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Und dann kann es schon mal sein, dass du dann eine Sekunde liegen lässt.
Das ist
dann
immer eine Sekunde. Hat er selber auch gesagt, ich weiß nicht, ob du gesehen hattest.
Er wusste nicht.
Er wusste es nicht.
Ja.
Vielleicht hätte ich nochmal irgendwie, er sah aus, als wäre er schon Anschlag rein, aber es ist was anderes, wenn du weißt, es ist eine Sekunde. Er wusste nicht, sonst hätte er vielleicht nochmal die Sekunde rausgeholt. Wir hätten Tadej auf dem Podium gesehen. Aber apropos Tadej und sehen, der sah anders aus. Das ist das, was ich schon mal sagte. Wenn Tadej nicht so diese überragende Form hat, dann kommt der in diesen Stoffwechselbereich, wo ich eigentlich immer im Radrennen stattfinde.
Okay.
Mit diesem Painface, was er dann hat, was er zuletzt gefühlt Vuelta 2020 hatte, 21.
Nee. Also Keulela los.
Ja, okay, genau, oder Keulela los. Genau, es gibt so diese 4 Momente, wo du Pogacar Painface so siehst, dass er richtig suffert. Alle anderen Sachen ist ja so kontrolliert. Er ist ja dominant, aber muss ja nicht so tief gehen dann. Er geht schon tief, aber nicht so tief. Ja. Und da siehst du es halt zum ersten Mal wieder.
Ich sag's dir, wenn Marc Soler in der Nähe gewesen wäre, wäre der Dritter geworden noch. Da hätte der wieder in die kalten, toten Augen von Marc Soler geblickt und wäre auf jeden Fall schneller geworden.
Die kalten, toten Augen. Marc always with the day, ja? Beim Zeitfahren.
Genau.
Und diese Strecke war jetzt auch keine Strecke, die hat einfach einen schlechten Tag verziehen.
Nee.
Ich nehme es euch schon mal vorweg, werdet gleich bei Miguel noch ein bisschen was hören, schon mal eingeteasert. Und ich weiß nicht, ob du es dir genauer mal angeschaut hast, diese Côte de Kimihurura ist auch echt ein Brett. Ich bin gespannt beim Straßenrennen, was das macht, aber die werden ja auch beim Mixed Relay, habe ich mir angeschaut, die fahren ja so langsam da hoch mit den Cobbles und dem steilen Anstieg. Also 9% auf diesem Kopfsteinpflaster, was jetzt nicht, wahrscheinlich anscheinend nicht so gut rollt. Dann im Zeitfahren bist du natürlich nicht so frisch, aber teilweise 16, 18 km/h wird dann hochgefahren. Das ist schon heftig.
Es ist auf jeden Fall heftig und ich finde, es ist ein ganz cooler Kurs von dem, was ich bisher gesehen habe.
Ja.
Und das läppert sich halt einfach krass.
Die
ganze Geschichte. Und da bin ich gespannt. Also erstmal finde ich es interessant, dass ein Ilan van Wilder so ein gutes Zeitfahren fährt. Das ist jetzt kein schlechter Zeitfahrer.
Ja.
Aber das ist jetzt auch keiner, wo du halt sagst, der fährt regelmäßig ja. vorne in den TT rein.
Ja.
Außer wenn es halt ein bisschen profiliert ist. Der Typ ist halt vom Körperbau ähnlich wie, wie ein Remco.
Ja, wie ist ich sagen, so auf dem, beim Fahren sehen die so ein bisschen ähnlich aus.
Genau,
so.
die passen schon sehr, sehr gut zusammen.
Ja.
Und ja, schade, dass er bis 28 bei Suda Quickstep steht, sonst hätte Red Bull wahrscheinlich auch gesagt, den würden wir auch gern nehmen. Mhm. Das ist kein schlechter Zeitfahrer, aber es ist eine Überraschung gewesen für mich,
ja.
dass er aufs Podium fährt, auch wenn der Kurs eigentlich perfekt ist für ihn.
Ja, ja. Jay Wine sah aus wie immer, sieht irgendwie nicht schnell aus, aber ist übertrieben schnell.
Ich habe so eine Perspektive von der Seite gesehen,
ja.
wo erst Pogacar in der Abfahrt vorbeifährt ja, ja. und dann Remco, die sehen so schnell aus.
Ja.
Also dieser leichten Abfahrt, da sind die
97 ja so, km/h übrigens.
Ja, das sieht von der Seite so krass schnell aus.
Ja. Also
das muss von vom TV-Motorrad ist es meistens nicht ganz so eindrucksvoll, aber da siehst du halt schon, da kannst du auch nicht mehr treten, ne? Also da brauchst du gar nicht versuchen, da bist du halt schon einfach schneller, wenn du einfach nur im Auflieger liegst und dich klein machst.
Ja.
Und das können halt beide extrem gut, ne?
Ja, das ist schon gut. Also wenn du da so einen niedrigen CDA hast, dann kannst du so viel Tempo mitnehmen. Also sehr, sehr spannend. Ja, kommen wir gleich relativ schnell zum Straßenrennen, weil Zeitfahren haben wir gleich noch sehr viel hier im Programm. Also ganz kurz nochmal, nee, vorweg, Miguel 17. geworden, habe ich gerade schon angerissen, vor 24. ist mit 7 Plätzen dahinter, Will Barter, finde ich erstmal eine Genugtuung. Weil und der warum? Sack ist derjenige, der mir mein Kommen weggenommen hat. Auf YouTube, ich bin Anti-Will Barter-Fan.
Richtig gut.
Hauptsache Science for Will Barter. So, Straßenrennen. Jetzt die große Frage. War das jetzt nur so ein Tagesding von Tadej oder müssen wir ihn, nee, so von der Favoritenliste nicht streichen, aber als potenziellen Sieger vielleicht schon wieder in Frage stellen, Lennart?
Nee.
Okay.
Würde ich nicht sagen. Also, der ist nach wie vor für mich der große Favorit.
Mhm.
Ich meine, man muss ja auch sagen, dass das Profil von allen Leuten, die da als Favoriten so auch gehandelt, auch ein Remco zum Beispiel. Ein Remco ist noch nie bei einem flämischen Klassiker richtig vorne oder ja, generell gestartet, ja. glaube ich sogar. Also auf Flandern ist er zum Beispiel noch nie gefahren.
Ja.
Das heißt,
überleg mal als Belgier.
Als Belgier, ja. muss er eigentlich mal machen.
Ja, ja.
Und der ist, glaube ich, in seinen ersten Jahren auch deutlich mehr mal so belgische Eintagesrennen gefahren, so aus die Brüssel Classics oder wie sie heißen. Und das hat er da auch gut hingekriegt. Aber ich meine, der Kurs an sich in Summe spricht natürlich schon eher für den Pogacar für mich, wenn du jetzt mal einfach nur Remco und Pogi nimmst. Ansonsten gibt es da relativ viele Fahrer, die für mich, wie immer bei einer WM, sage ich mal, aber die vorne reinfahren können. Also so ein, zwei Leute, die wirklich für eine krasse Überraschung sorgen können.
Ja.
Und
weil wir auch wieder diese ganz anderen Teamstrukturen haben. Ne? Also wir reden auf einmal auf die Nationalitäten, nicht auf die Markenteams. Und das hat auch Vorteile im Sinne von, dass es teilweise spannender wird. Nachteile im Sinne von, auch je nachdem, welche Nation du bist, hast du jetzt auch nicht so viele Teamkollegen um dich herum, die dich ein bisschen unterstützen können. Beispiel Isaac del Toro. So, wie will er es machen? Also da, ich muss mal ganz kurz selber schauen.
Ja, zwei Stück.
Die ich jetzt nicht so als Edelhelfer sehe. Also ne, dann bist du auf einmal in dieser Position, okay, in Del Toro ist super stark, wird wahrscheinlich auch, wenn hart gefahren wird, lange mit dabei sein, hat aber keine Kollegen, die mich so wirklich da unterstützen können.
Ja.
Und dann ist halt die Frage, wie entwickelt sich das Rennen? Teilweise hast du so neue taktische Situationen, die wir aus den normalen Brand-Teams nicht kennen.
Ja, was auch interessant sein wird, ist, auch für den Del Toro gilt halt eigentlich das Gleiche wie für einen Remco.
Ja.
Im Del Toro ist jetzt noch kein Flandern gefahren. Aber man handelt ihn trotzdem für den Favoriten. Wir haben hier einen Kopfsteinpflasteranstieg, ist sicherlich nicht genau das Gleiche.
Ja.
Aber verändert das Rennen schon auf eine gewisse Art und Weise.
Ja.
Meinst du, wir haben hier jemanden, der jetzt da entdeckt, dass er doch eigentlich ein ganz guter Kobbles-Fahrer ist?
Ja, ja, und nächstes Mal Flandern fahren möchte.
Und nächstes Mal Flandern fährt.
Wer könnte sein?
Ja, so ein Del Toro zum Beispiel fährt halt dann vorne rein.
Ja, den kann ich mir auch vorstellen dabei. Der kann mir echt gut vorstellen, auch bei Flandern einfach so mit seinem Wippelstil dann irgendwie, der ist ja doch über die Kobbels.
Weil nehmen wir mal an, Pogacar fährt kein Flandern, dann haben die immer noch ein gutes Team. Ich wollte jetzt nicht sagen, die haben niemanden dafür, ne? Die haben auch Nils Polet. Aber die haben so ein bisschen wie diese Truppe, die vor 2 Jahren mit vier Leuten so die Top Ten gefahren ist.
Ah ja, ja.
Was waren das nochmal? Das war Pollitt, Morgado. Jetzt fehlen mir dann noch zwei. Wie viel sind die mit vier Leuten da in die Top Ten reingeault? Und da jetzt noch so ein Del Toro dazu packen, das ist, glaube ich, eine Truppe, mit der hast du echt Spaß bei dem Rennen.
Ja,
du gewinnst es vielleicht nicht, aber du hast richtig Spaß. Und ich glaube, es gibt hier so ein paar Fahrer, die jetzt durch die WM dazu gezwungen sind, mal ein Kopfsteinpflasterrennen zu fahren. Und dann vielleicht auch merken so, ja, why not? Ja, man spricht hier über die ganzen Favoriten, wie auch, man traut immer Jus so ein bisschen was zu und. Aber eigentlich fährt man da ungefähr 25 Mal einen Kopfsteinpflastereinstieg hoch.
Ja. Nachtrag Mikkel Bjerg und Tim Wellens.
Genau.
Tim Wellens auf 12, Mikkel Bjerg auf 4. Aber es war 3 bis 5 und das war sogar in 2024, letztes Jahr. Aber ja, und ja, geh ich voll mit. Wäre vielleicht interessant, mal zu gucken, wer für sich da die Steinkobbelanstiege erkennt. Weil, wie oft haben wir es? Hast du durchgezählt?
Ich weiß.
Geschätzte 15 Mal diesen Anstieg.
Und dann einmal.
Und einmal dann woanders.
Einmal diesen anderen. Einfach nur so zur Abwechslung mittendrin. Ah komm, wir fahren mal das andere Ding hoch.
Glaubst du, bei der Streckenauswahl haben die sich so gedacht, so, ja, wir können ja nicht nur diese Runde machen. Deswegen haben die dann diesen Mount Kigali da mit reingepackt. Und jetzt nochmal woanders lang und dann geht's weiter.
Das Ding ist ja auch relativ lang, ne? Das ist 5,9 Kilometer. Das Lustige ist, es ändert ja. Der Kurs ist interessant, weil der springt halt zwischen so einem flämischen Klassiker.
Mhm.
So ein bisschen so ein Ardennen-Klassiker und dann einmal ganz kurz so einem Ding, was eigentlich auch zu lang ist für einen Ardennen-Klassiker.
Ja, ja,
also das ist höchstens so ein Ding, was du vielleicht noch bei Lüttich irgendwo findest, aber eigentlich ist es auch zu lang für Lüttich, so 2-3 Kilometer zu lang für so einen typischen Lüttich-Pistolen-Lüttich-Anstieg.
Vor allem, wenn es dann auf 1770 Meter hochgeht, das ist auch gar nicht normal. So, also so ein bisschen Höhenimpact wird schon haben. Vor allem, was viel größere große Problematik ist, ist halt die Hitze mit der Luftfeuchtigkeit. Es ist so an den Grenzen von Tropen. Ist wohl das, was gerade die Fahrer am meisten Schwierigkeiten bereitet. Sind so um die 26 bis 28 Grad, aber halt einfach ultra hohe Luftfeuchtigkeit. Ja. Kann nicht jeder mit gut umgehen.
Nee, und ich finde es auch, das Finish an sich finde ich ziemlich cool. Weil du hast ja, glaube ich, den Kopfsteinpflasteranstieg zum Finish hin. Dann dippt das nochmal so richtig am letzten Kilometer, dippt das ab und du fährst auf Asphalt nochmal leicht berghoch.
Hat man gesehen, beim Mixed Relay habe ich mal drauf geachtet, sorry, weil du hast immer eine, gerade wenn die Frauen reinkommen sind, habe ich mal gesehen, als Duo, eine schon irgendwie abgekoppelt und eine oder ein Fahrer davor hat immer Probleme, mehr Probleme gehabt als die andere und dann ist die eine von vorne gefahren und die andere ganz kurz so einen Tritt rausgenommen. Bei Juliette Labou und Skibon war das halt der größte Impact. Ja. Dann konntest du sehen, dass Skibon an dem steilen Anstieg nochmal vorbeigefahren ist und ich habe gedacht so, das sah halt aus so, keine Ahnung, da ging schon die grüne Zahl minus 40, ging schon so runter. Dann ich so, ja, haben die doch safe. Und dann dauert das.
Dann geht das noch nicht lange hoch. Du hast natürlich auch eine merkwürdige Kameraperspektive, weil es dauert und dauert und dauert. Noch so ein Fahrer, Matthias Gjelmose.
Ah, ich hab's auch
so einer, der auch nicht so wirklich Cobbled Classics fährt.
Ja, ja, ja.
Aber hier natürlich als einer der Favoriten reingeht. Und da fragt man sich eigentlich, wonach werden die Favoriten eigentlich ausgewählt? Weil der erste Parameter sind die 5500 Höhenmeter.
Ja, irgendwie sowas. Aber die sind ja einfach über Distanz gesammelt. Die werden
über Distanz gesammelt.
Ja.
Aber mit dieser Prise, mit dieser Salt Bay-Prise vom Kopfsteinpflaster da drin.
Ja, hast du recht.
Und ein Fahrer, der wirklich gut fahren könnte, der aber, wenn dieser WM-Kurs in 3 bis 4 Jahren nochmal gefahren werden würde, Joseph Blackmore. Im Prinzip kannst du sagen, der Kurs ist ein bisschen wie jetzt fällt mir das Rennen nicht ein. Anfang des Jahres. Ah, Brabantse Pijl.
Ja, ja.
Da hast du auch die Moskestraat als Cobbled-Anstieg und danach Asphaltanstiege. So, das ist eine Mischung aus Ardennen und flämischen Klassikern. So ist es hier auch ein bisschen. Und ich weiß jetzt nicht, wie Blackmore drauf ist. Aber da ist er zum Beispiel ultra gut gefahren. Und ich glaube, das ist so ein Fahrertyp. Ist einer, der da auch richtig weit vorne reinfahren kann. Die Engländer haben ein starkes Team.
Ich wollte gerade sagen, die Briten sind richtig gut aufgestellt.
Onlay, Pidcock und Blackmore sind so die drei richtig starken Fahrer. Und da bin ich halt echt mal gespannt.
Ich finde auch so ein Oscar Onlay und Pidcock irgendwie auch ein bisschen beide, also der würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt jemanden da irgendwo nicht vorne sehe. Also kann aber gleichzeitig genau das Gegenteil umschlagen, dass du im Rennen siehst, okay, keine Chance bei diesem Profil.
Bei der WM ist es ja eh immer so. Du hast so ein paar Favoriten, die verschwinden einfach so sang- und klanglos.
Ja.
Du hast immer ganz viele und so ein paar, die sind einfach weg irgendwann. Und dann denkst du so, naja, was war eigentlich mit dem? Ja. Und dann siehst du, dass der 462er geworden ist oder ein DNF drin hat.
So ein Alaphilippe zum Beispiel, der wird auf jeden Fall nicht, würde ich sagen.
Nee, der fahren. Fährt auf jeden Fall irgendwo wieder so eine Attacke ja. mit sehr, sehr viel Watt.
Ja.
Merkt dann, das Laktat.
Kannst du doch gar nicht so.
Und ja, aber also grundsätzlich ist das, oh, das ist auch so ein, so der Prime Alaphilippe auf dem Kurs unschlagbar, oder?
Ja, ja, klar, klar, so, voll.
2021er. Ja. 2020er Julien Alaphilippe, den hättest du auf dem Kurs nicht geschlagen.
Ja, hätte es einen Titel geben können. Der wär auch so aggressiv gefahren, so, weiß ich, 5 harte Runden, bis ja. halt wieder auch keiner mehr da ist.
Früher konnte der auch noch so solo fahren, ne?
Ja,
bei den
ja,
beiden genau. Weltmeisterschaften, die er geholt hat, ist er einfach solo losgefahren. Ja. Also, das ist schon krass gewesen.
Ich würde ihm zugetraut, auf dieser Runde wird er so 4-5 Mal richtig schnell mal da hochfahren, bis er irgendwann sehr stark ausdünnt. Und dann aber beim letzten sie so zu dritt oder sowas und dann fährt er halt irgendwann mit so einer, nicht unten rein, aber so auf Mitte, mit so einer übertriebenen 1000 Watt Attacke gefühlt ja. da hoch und holt sich dann irgendwie ins Ziel.
Alle weg.
Ja.
Michael Matthews, auch eigentlich genau der richtige Fahrer für dieses Ding.
Ist gut gefahren beim Mixed Relay. Da hatte Luke Platt mehr Probleme. Der ist abgefallen. Ich weiß, ja. das ist auch wieder natürlich, je nachdem, was sie für eine Pacing-Strategie rangesetzt haben, sind dann auch Weltmeister geworden, auch im Mixed Relay. Aber Michael Matthews echt richtig gut bis dahin mitgefahren, dafür, dass Jay Wine an seinem, mit ihm gefahren ist. Und der hat jetzt nicht irgendwie hinten drauf geklemmt nur, sondern ja. das sah schon stark aus, auch auf dem Abschnitt.
Wollen wir nochmal ganz kurz auf die Belgier eingehen und die ja. Italiener. Ja, Belgier werden sehr wahrscheinlich komplett alles auf Remco packen.
Spannend, ne?
Das haben auch ein großes Team dabei.
Ja. Da also müssen sie es aber auch sehr lange hart machen, oder nicht?
Für Remco, damit ja. Remco gewinnt.
Wie siehst du denn ein Remco ins Weltmeistertrikot fahren?
Solo.
Ja, aber da, um sich da absetzen zu können, wenn die alle zu frisch sind, wird es schwierig. Oder sehe ich das falsch?
Also ich glaube, das Thema frisch,
ja.
das erledigt sich von ganz alleine bei der Länge des Rennens und bei der ja. Menge an Höhenmetern. Das ist so ein richtig, die werden halt alle einmal aufgespießt und in so einem Dönerspieß für 7 Stunden komplett gegrillt, die Jungs. Und dann ist halt relativ wenig mit Frische. Aber die haben halt das Team genau dafür da, um das halt ja. in allen Bereichen irgendwie schwer zu machen. So, die haben halt einen Florian Vermeersch dabei, Xander Möris, Kinten Hermanns, das sind so Jungs, die können erstmal ein bisschen kontrollieren und dann, wenn man merkt, das Rennen wird tatsächlich über den Anstieg entschieden und über die Höhenmeter, hast ja. du immer noch Leute wie Huitebrooks, Van Wilder, da, genau.
Mittlerweile Campenaerts.
Ja, Campenaerts auch. Also, stell dir vor, der wird irgendwie aus Versehen Weltmeister.
Oh Gott.
Das könnte Nein. Ich also, stell dir vor, da fährt nächstes Jahr so ein Weltmeister rum Nein. mit so einem Wismar Aero-Helm ohne Visier im Weltmeister. Boah,
auf dem Nasenstrip und dann boah, das Abfahrt. Und
noch einen so ein Wachsstreifen in der Nase.
Guckt aber so halb weg, der Nasenstreifen. Der hängt nämlich nur noch auf der Hälfte dran.
Boah. Es gibt so Leute, die dürfen eigentlich nicht Weltmeister werden. Die haben eigentlich Weltmeisterverbot.
Der Ästhetik.
Aus ästhetischen Gründen sind sie leider disqualifiziert worden, Herr Campenaerts. Ja, da ist es so wirklich, das belgische Team kann noch so ein, zwei andere Karten spielen. Mhm. Slowenien hat einen ganz klaren Auftrag. Ja. Es sei denn, man schafft es irgendwie, so einen Moritz mal wegzuschicken. Ja, okay.
Gut, könnte mal ein guter Joker sein, um auf Abhängen zu sorgen.
Weil einem Roglic traue ich es eigentlich nicht zu. Allerdings muss man sagen, der ist auch schon ziemlich lange keine Rennen gefahren. Und wir haben ihm auch bei der Tour nicht so viel zugetraut nach dem Giro.
Ja.
Und bei der Tour ist er grundsätzlich stark gefahren.
Ja.
Wenn ich jetzt nicht auch, ich würde nicht sagen, er ist gut gefahren, weil er auch nicht so unbedingt immer ja, perfekt für die Mannschaft gefahren ist. Aber
er ist taktisch auch nicht so gut gefahren.
Ja, genau. Aber den sehe ich da nicht Weltmeister werden.
Nee.
Und wenn, dann wäre es eine krasse Überraschung. Die Italiener haben wieder so ein typisches Italien-Team. Sehr viele, sehr gute Fahrer.
Mhm.
Die haben so alle, wenn man bei Pro Cycling Manager bleiben würde, zwischen 78 und 81
mhm.
in den jeweiligen Fähigkeiten, die man braucht.
Ja.
Und kommt ein bisschen drauf an, was so die Form ansagt.
Fortunato attackiert, Ciccone attackiert drüber.
Genau, das ist ganz viel so.
Catania, da wird sehr viel mit Emotionen
Fahrer.
Gearbeitet.
Pagioli ist ein krasser Fahrer.
Ja.
Masnada auch. Garofoli war mal ein richtig krasser Fahrer. Hat in den letzten Jahren irgendwie nicht so krass die Entwicklung genommen, die man gedacht hat, als er noch Junioren- oder U23-Fahrer war. Aber die Mannschaft ist schon sehr, sehr gut aufgestellt. Eigentlich ähnlich wie die Franzosen. Die Franzosen bei Olympia letztes Jahr sind ja Zweiter, Dritter geworden.
Ja.
Laporte und Madouas. Also Madouas 2, Laporte glaube ich 3. Und auch die Truppe hier, die ist echt richtig stark. Also Jordan Gégard, spätestens seit der Tour, ist allen klar, der Typ hat richtig was drauf, ist eine gute Luxemburg-Rundfahrt gefahren. Alaphilippe natürlich. Sivakov, ich weiß nicht, ob der wird wahrscheinlich genau in dem gleichen Modus fahren wie für Poggi immer.
Ja, und aber
Sechard,
ja.
Paré-Peintre, Louis Barré ist auch ein sehr, sehr guter Fahrer. Der ist da losgeoxt mit Pogacar in Kanada. Mhm. Da konntest du richtig sehen, wie der am Limit war. Und der ist auch schon Anfang des Jahres eine extrem gute Ardennen-Klassiker-Saison gefahren.
Ja, ich sehe, ja, keine Ahnung, vielleicht ist das Mixi-Ray auch ein bisschen verfälscht, aber da war irgendwie, da wirkte Sechard und Bruno Amerei sind zusammen mit Sivakov gefahren und irgendwie sieht Sivakov von den drei noch mit am schlechtesten auf dem Kurs.
Aber ja, Sechard scheint nicht so richtig zu können. Der ist schon beim Zeitfahren, ja, hat er gesagt, er hat keinen guten Tag gehabt.
Ja, ja, ja. Bei den Spaniern bin ich ein bisschen gespannt, so auf Ayuso, wie der
jetzt kommt. Er hat heute übrigens offiziell 5 Jahre bei Lidl Trek unterschrieben.
Hast du ja mitbekommen, echt?
Ja. Dann gab es einen geilen Kommentar so, jemandem einen 5-Jahres-Vertrag zu geben, nachdem der 6-Jahres-Vertrag bei seinem anderen Team vorher gekrachend gescheitert ist, ist auch eine mutige Sache.
Ja.
Aber ja.
Ich sehe nächstes Jahr Ayuso mit Ciccone diskutieren.
Oh ja. Aber ich glaube, derjenige, der den Konflikt bei der Tour dann löst, ist, glaube ich, so ein Pedersen, der packt sich den dann einmal im Nacken.
Ja, das stimmt. Der wird auch gar nicht, auf immer, also so ein bisschen auf sie gar nicht appelliert oder so. Oder nee, irgendwelche.
Dann würde ich sagen, so, Jungs, es ist so, jetzt ist Schluss.
Reicht jetzt.
Ich glaube, der hat so eine gewisse Autorität.
Ja, voll. Ich glaube, Mats Pedersen spielt auch richtig viel mit und hat auch, dann, wenn er keinen Bock hat, dann kann er auch.
Ich glaube, der kann ja unangenehm werden.
Da kommt auch so eine feste Opa-Hand, so von oben, genau so, die packt dich so. Da weißt du genau, nee, du machst jetzt nicht weiter. Okay, cool. Okay, Australien hast du schon gesagt. Matthews,
genau.
Jay Wine als Helfer.
Ja, wäre halt irgendwie so, es gibt so ein paar traurige Aufgebote auch. Und dazu zähle ich irgendwie die Niederländer. Würde ich mal so sagen. Und auch ein bisschen.
Wer von denen?
Und auch Deutschland hat 4 gute Fahrer am Start. Mhm. Aber ich sehe jetzt leider keinen, die sind auch gut für den Kurs, aber keinen, der so richtig tief ins Finale mit reinkommt.
Ja, Jonas Rutsch ist halt irgendwie in der Gruppe mit drin oder Georg Zimmermann, so einer von den beiden ist in der Gruppe mit drin, in der späteren, aber dann wird es, wenn es hart wird, wird es schwierig.
Also sowohl für Engelhardt, Meyerhofer als auch für Zimmermann ist das eigentlich ein sehr, sehr guter Kurs.
Ja.
Das sind auch. Also vor allem so ein Zimmermann und so ein Engelhardt, wenn du dir die DM anguckst.
Ja.
Keiner von beiden wollte so richtig tot gehen da auf diesem Kurs. Und der Kurs war auch sehr schwer. Aber am Ende, glaube ich, wenn da richtig was losgeht, sind die Jungs leider nicht mehr dabei.
Zwei Namen, die ich noch hinwerfen möchte und deine Meinung hören möchte. Ben Healy und Carapaz.
Ja, Ben Healy ist ein guter Tipp.
Mhm. Ich hatte vorhin meine Liste gelesen und dachte mir so, wenn ich jetzt nicht Pogacar sagen soll und mal ein bisschen was anderes sagen möchte, dann Ben Healy. Aber dann habe ich mir vorgestellt, kommt der gut über die Cobbles so drüber oder kriegt er vielleicht Probleme, wenn es über die absoluten Watts geht? Und dadurch, dass es so steil ist, hinten raus so ein kleiner Kicker noch ist, denke ich mir so, nee, Ben Healy macht das.
Ja, auch so ein Fahrer, wo du halt nicht genau weißt, wie du sagst, mit den Cobbles. Ich glaube, es ist einfach insgesamt eine sehr interessante Nominierung in der Nominierungsphase gewesen, weil du echt sagen musst, welcher Parameter entscheidet hier das
Rennen.
Ja. Und ein Fahrer wollte ich auch noch nennen, Antonio Morgado. Der ist nicht so brutal stark gefahren, aber ich glaube, in dem Team merkst du auch nicht, wenn jemand stark drauf ist, weil der bei UAE halt oft für jemand anderen fahren muss. Aber der hat halt auch der bringt eigentlich auch alles mit für so einen Kurs. Ist Brabant Cepal, glaube ich, richtig gut gefahren. Ist halt in dieser Flandern-Rundfahrt-Ausgabe da Top 10 gewesen. Also so jemand könnte auch relativ weit im Finale kommen.
Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, ja. Weißt du noch, erinnerst du dich noch an Volta Portugal?
Mhm, ja, und die Enhanced Fahrer, Games.
Ja, genau. Den inoffiziellen Enhanced Games. Und derjenige, der gewonnen hat mit 78 Kilo, den ich letztens zitiert hatte.
Atem nicht,
der fährt für Individual Neutral Athletes. Der fährt auch mit.
Ah.
Unter weißer Flagge.
Ja, dann gewinnt er wohl.
Den kann er nur.
Das, ich habe letztens, apropos Enhanced Games, haben sie einfach den Typen jetzt geholt. Ein ganz krasser Ausflug hat es in diesem Podcast auch noch nie gegeben in die Leichtathletik. Mhm. 100 Meter Läufer, wie hieß er jetzt nochmal? Ich glaube, Kerry oder so aus den USA. Neulich noch wegen einem weiteren Misttest dann gesperrt worden von der WADA oder vom Leichtathletikverband, hat sich dann gedacht, ja, weißt du was, scheiß drauf, ich melde mich jetzt für die Enhanced Games und möchte da Weltrekord laufen. Da ist schon echt aufgegeben.
Ja, das ist schon wild.
Und ja, bin mal gespannt, ob er das packt. Weil offensichtlich, der hat vorher schon viele shady Sachen gehabt.
Ja.
Offensichtlich war er vorher schon Vollgas am Dopen.
Ja, da kannst du auch nicht mal auf die Ethik und auf die Moral appellieren.
Aber stell dir vor, du packst das nicht.
Ja, dann, ja, aber gut, das, ganz ehrlich, 100 Meter Sprint ist auch nicht nur Doping. Da ist auch einfach viel.
Ja, muss man auch was anderes können, da gebe ich dir recht.
Das und Genetik und Körperkonstitution. Körperkonstitution, so, all das ist halt super schwer.
Ja, bin ich mal gespannt. In Hands Games wollen wir jetzt eigentlich gar nicht zu viel Aufmerksamkeit stecken hier im Podcast.
Apropos Leichtathletik, hast du gesehen, wie Usain Bolt da geguckt hatte, die 100 Meter?
Nee.
Der Typ mochte ja früher schon Chicken Wings, ne? Der ist nicht richtig fett, aber der ist einfach, ich fand es so geil.
Ich habe lange nicht mehr gesehen.
Nee, der sieht super chillig aus. Der stand im Publikum, ist so zugeguckt, wie Noah Lyles gefühlt 2 Meter hochspringt. Ich weiß nicht, ob du das Foto gesehen hast, das ist ja komplett wild. Und der steht dann da, guckt dazu zu, immer aus einem 9,58 Sekunden-Rekord, guckt so, ob er gebrochen wird, aber steht dann da wirklich und du siehst halt genau, das ist halt wie so ein Dad. So steht er da und guckt einfach so
Jungs,
zu.
Jungs, das habe ich früher auch mal gemacht.
Ja, genau.
Ich war auch mal ganz gut.
Ja, steht er da also
auch. Ich habe aber immer 15 Meter vor Ende austodeln lassen,
ja, genau.
Damit ich nicht unter 9 Sekunden laufe, außersehen.
Ja, stattdessen auch da wieder, bleiben kurz mit einer Leichtathletik. Duplantis, neuer Weltrekord wieder, abgehakt, der 14.
Ja.
Freuen wir uns auf den nächsten.
Ja.
Okay.
Fred Curley heißt der Kollege übrigens, der jetzt da mitmachen Geile möchte. Ansage.
Dann würde ich sagen, letzter Punkt. Wir sprechen dann, würde ich sagen, Analyse nochmal retrospektiv, weil wir haben jetzt nochmal das Interview mit Miguel, was gleich anschließen
kann
wollen.
Kann ich mir das mal voll komplett anhören. Hätte ich sie einmal live eingespielt dann für mich.
Ja, ja, genau. Du kannst für dich nochmal reinschauen. Sieger, wer wird Weltmeister?
Darf man Pogacar sagen? Oder muss man ein anderer außer Pogacar?
Diesmal darfst du sogar sagen, was du willst, aber
wir sagen,
nicht empfehlen.
Wir müssen einen treffen, der aufs Podium kommt. Ist egal.
Okay.
Also ich würde sagen, aus Podium fährt ein Isaac Del Toro.
Ich sag Ben Healy.
Interesting. Ja, Ben Healy finde ich kein schlechter Tipp. Auch weil der gerade Luxemburg auch wieder stark aussah.
Mhm.
Ja, okay.
Gut.
Finde ich gut. Finde ich ein guter Tipp. Also keiner sagt Pogacar, keiner sagt Remco. Switchen wir einfach mal rüber in das Interview mit Coach Miguel. Da noch kurz vorweg, wir haben schon relativ viele E-Mails jetzt bekommen. Nochmal der letzte Hinweis, auch an alle Leute, die sich für ein Coaching interessieren, meldet euch zeitnah, weil dann können wir frühzeitig in die Planung gehen, die Offseason mit euch planen, die neue Saison anfangen und dann kommen wir nicht in irgendeinen Rückstau, wenn ihr eigentlich alle schon trainieren wollt. Und wenn ihr besonders Bock habt auf ein gutes Zeitfahren, kann ich zwar nicht verstehen, warum man es gerne Zeitfahren macht, aber mit Miguel haben wir dann tatsächlich sehr, sehr guten Coach bei uns, der noch mehr als die rein physiologische Entwicklung euch beibringen kann. Also meldet euch auch da für King of the Lake oder sonstige Zeitfahren gerne bei uns. Und jetzt bin ich gespannt auf dein Gespräch mit Miguel.
Und wie er sich vorbereitet hat auf die Weltmeisterschaft und was da für Trainingseinheiten auch auf unsere Athleten zu kommen, weil ich sag mal so, weshalb man eine Trainingseinheit machen sollte, die man nicht schaffen kann, das erfahrt ihr jetzt. Also weiter dranbleiben. Ja, und jetzt switchen wir einmal zu unserem eingeschobenen Interview, denn wir haben unseren Science-Coach Miguel hier quasi für mich jetzt gerade live am Apparat. Unsere Außendienststelle in Kigali, Ruanda, bei der Weltmeisterschaft, der Straßenweltmeisterschaften. Miguel, erstmal schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute Morgen?
Ja, danke. Ich habe jetzt heute Nacht nicht ganz so viel geschlafen wegen dem Koffein vom späten Nachmittag, aber sonst geht's mir gut.
Hast du echt Probleme mit eigentlich?
Ja, ich bin super sensibel auf Koffein. Also ich trinke eigentlich so im Alltag quasi kaum Kaffee. Also es ist nicht, dass ich keinen Kaffee mag, aber ich bin super sensibel dann weiterhin darauf. Und wenn ich dann mal so 200 Milligramm für so ein Zeitfahren nehme, dann ist die Nacht danach immer ein bisschen kurz.
Verstehe ich absolut, okay. Gerne auch so einen anderen Fahrer, der damals auch sagte, während des Rennens hat er irgendwie Activator damals genommen und dann guckte er uns so an und meinte so, oh Gott, jetzt kann ich heute Nacht nicht schlafen. Das fand ich mal ganz witzig. Okay, dann wir haben heute Donnerstagmorgen für die Zuhörer. Das heißt, wir sind Tag nach dem Mixed Relay. Das heißt, du hast das Einzelzeitfahren von Sonntag in den Beinen und jetzt gestern Mixed Relay. Ich würde einfach vorschlagen, wir fangen erst chronologisch an. Ich möchte so ein bisschen das, was von deiner Zeitfahrt, von deinem Zeitfahrwettkampf hören. Und dann gehen wir noch so ein bisschen gerne auch ins Mixed Relay, weil es eine spannende Disziplin ist. Und dann später nochmal gerne auch in der Vorbereitung des der ganzen Straßenweltmeisterschaft. Wie hast du trainiert? Was hast du gemacht? Was sind so die Eckdaten vielleicht, wie man sich vorbereiten kann auf eine nicht extreme Höhe, aber schon mittlere Höhe mit extremen Bedingungen? Aber hilf erstmal mir so ein bisschen, wie war dein Zeitfahren? Wie hast du es empfunden?
Ja, ich würde sagen, also das Zeitfahren war solide. Also ich würde sagen, ich hatte einen ganz guten Tag erwischt. Jetzt nicht so, wie das vielleicht manche von euch kennen, dieser Übertag, den man jetzt nicht so ganz definieren kann, aber wo man auf einmal noch diese 10 Watt mehr hat, die man irgendwie manchmal hat. Den Tag habe ich jetzt nicht erwischt, der wäre super solide. Ich habe mich gut gepaced und es war dann tatsächlich so, das war schwer, das Pacing herauszufinden. Du hast eben schon ein bisschen angesprochen wegen den äußeren Bedingungen. So auf Sea-Level würde ich sagen, ist relativ einfach. Also, weiß nicht, nimmt man seine FTP und schaut, dass man da erstmal einfach nicht drüber kommt, weil jeder von euch kennt das, einmal Laktat aufgebaut in einem Zeitfahren, kommt selten der Moment, wo man es nochmal abbauen kann. Das heißt, diesmal war es aber trotzdem ein bisschen komplizierter, weil ich habe schon den Tagen davor im Training quasi gemerkt, dass wenn man sehr tief geht, dass es dann super schwer ist, sich davon zu erholen und dass man da besser aufpassen muss. Also gezeigt hat sich das beispielsweise in der Körperkerntemperatur oder in der Herzfrequenz. Wenn man dann ein Intervall fährt, das geht soweit gut, die Herzfrequenz geht hoch, aber in der Pause geht die Herzfrequenz also runter, aber nicht so weit runter, wie sie normalerweise sollte, wenn man richtig easy fährt. Und das war dann so ein bisschen die Krux, aber am Ende würde ich sagen, habe ich einen guten Sweet Spot gefunden. Leider an dem Kopfsteinpflasterberg, würde ich sagen, war dann weniger am Tank, als ich mir erhofft hatte, weil dann habe ich mich dann irgendwie hochgequält und dann ins Ziel gefahren.
Die mangelnde Erholungsfähigkeit jetzt bei den Bedingungen, ist jetzt auf die mittlere Höhe zurückzuführen oder meinst du auch die Umwelteinflüsse? Was ist jetzt da? Hast du da eine Idee?
Ich denke, es ist eine Kombination aus allem. Also es lässt sich auch nicht ganz klar sagen, weil wir haben ja keine Laborbedingungen, können jetzt nur einen Parameter erhöhen und schauen, woran es liegt sozusagen. Ich würde sagen, auch mit allen anderen, die ich gesprochen habe, dass man sich da schon adaptiert und keine Ahnung, die Leute, die so einen Core-Sensor benutzen, ich habe jetzt eine Hitzeanpassung von 90%, das zeigt ja schon mal alles und wir kommen darauf später nochmal zum Sprechen, also bevor ich hier angereist bin, hatte ich 15.
Ah ja, okay, ach stark. Das heißt, allein jeder Tag, wo du wahrscheinlich dort Zeit verbringst und fährst, ist schon Adaptation. Okay, hast du das Gefühl, du kannst auch mittlerweile in diesen, es ist ja relativ warm, glaube ich, und hohe Luftfeuchtigkeit, ist das richtig?
Das ist absolut richtig, genau, man ist so noch so am Rand der Tropen, das heißt, die hohe Luftfeuchtigkeit ist da. Die Temperatur ist ja von der Theorie her nicht so warm, also es sind so 27, 28 Grad, aber trotzdem, es ist einfach, es drückt, also.
Ja. Stark. Ja, wir reden schon so über das Wetter, aber ja, verstehe ich voll. Gut. Okay, was wir nicht gesagt haben, du bist 17. geworden beim Zeitfahren. Erstmal Glückwunsch dazu, weil ist einfach auch erstmal eine beachtliche Leistung. Wie schätzt du selber die Position, also die Leistung ein? Also du hast gerade schon gesagt, war jetzt nicht der Übertag, aber wie stehst du zum 17. Platz bei einer Weltmeisterschaft im Zeitfahren? Oder hast du dir was anderes erhofft?
Nee, also da war ich vorher realistisch, da habe ich mir tatsächlich platzierungsmäßig gar kein Ziel gesetzt. Ich finde es super krass zu sehen, wenn man jetzt die Weltspitze nimmt, wie weit die quasi weg ist. Aber auch da muss man sagen, muss man es ja auch wieder einteilen. Wir haben da einen Weltklassefahrer, der nochmal über eine Minute vor allen anderen ist und danach wird es nochmal ein bisschen dichter. Aber quasi in dem Bereich, wo ich mich befinde, zwischen 20 und Top 10 sind es ja knapp über eine Minute. Also irgendwo da, würde ich sagen, finde ich halt statt und viele andere gute Zeitfahrer halt auch. Also da würde ich sagen, da ist so mit perfekter Vorbereitung und so weiter auf alle Fälle was möglich, noch weiter nach vorne. Aber da ganz, ganz vorne, das ist wirklich krass beeindruckend zu sehen.
Ja, nehmen wir mal Remco und Jay Wine ja genauso. Jay Wine zu Ian van Wilder auf Platz 3 waren ja auch nochmal Minute 12 oder so, 22. Nehmen wir mal die zwei Überzeiten raus. Ab da wird es ja ein bisschen knapper. Und du hast es mir jetzt schon am, ich glaube, Montag gesagt, ne? Wie war das, wenn du wie viel schneller gewesen wärst? Weißt du, wohin gekommen?
Ach, das hat die hier ausgerechnet. Die hatten tatsächlich, ging es dann darum, wie viel Watt man an welchen Stellen mehr fahren muss, um das und das dahin zu bekommen, wenn man den Übertag hat. Und dann ging es darum, glaube ich, um möglichst nah an die Top 10 ranzukommen, wäre es realistisch gewesen, irgendwie eine Minute 0,2 schneller zu fahren. Und dann wäre man, glaube ich, 11. oder 12. geworden.
Ach krass, okay. Aber überleg mal, was das auch für einen Impact hat, ne? Also ab da hat man einen gewissen Platzierung und Zeit wird es halt auch echt gedrungen, dann ist es auch sehr homogen und dann, wie du schon sagtest, du hast vielleicht den normalen Tag, nicht den Übertag, dann kommen die einen ein bisschen besser vielleicht mit den Bedingungen zurecht als die anderen und auf einmal kommen relativ schnell nur ein paar Sekunden halt viele Plätze zusammen. Okay, willst du verraten, ich weiß nicht, was muss man denn so treten, um 17. zu werden, ungefähr?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich müsste jetzt mal parallel hier meinen Training Peaks öffnen.
Weil oder vielleicht auch parallel. Ja, oder parallel gefragt, so ein bisschen, woran hast du dich auch orientiert beim Fahren?
Ich meine, da gehe ich ja super offen mit um. Also, ich wiege aktuell so 68 Kilo, eine FDP von ungefähr 410. Wir haben gesagt, bei der Höhe ziehen wir auf alle Fälle mindestens 5% ab. Was aber ja bei 400 Watt schon 20 Watt sind. Also, das muss man dann richtig einordnen, so. Also, wenn man sagt, so, 400 Watt sind schon 5%, dann bei 400 Watt. Ist halt schon wirklich viel. Und deshalb habe ich mich am ersten Berg, habe ich mich an 380 Watt orientiert. Und der zweite Berg, das war auch mein stärkstes Teilstück. Ja. Und steil war es natürlich auch. Ist es dann so, dass ich mich da an 410 orientiert habe, tatsächlich. Und die dann auch den ganzen Berg da hochgefahren bin. Und dann hatte ich immer eine lange Erholungsphase von 7 bis 8 Minuten. Aber auch da war in der rückwärtigen Analyse so, dass die Regeneration da trotz des Rollenlassens jetzt nicht so gut war, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Also der Puls geht dann tatsächlich, also bei mir ist der dann nicht unter 170 gegangen, obwohl ich zwischenzeitlich sogar hab rollen lassen.
Ach krass. Ja, die Strecke war nicht ganz einfach, ne? Du hast dann 3 Anstiege vorher, dann noch den finalen Kopfsteinpflasteranstieg, für die, die es im Fernsehen jetzt schon gesehen haben bei den letzten Rennen jetzt, auch gestern habe ich mit Mix Relay mir auch nochmal besonders angeschaut, wie die Geschwindigkeiten bei dem Anstieg sind. Das ist auch schon hart. Also da musst du natürlich einiges noch im Speicher haben und wenn man sich halt anschaut, wie die Strecke halt gebaut ist, dann ist es halt ja nicht wirklich ein sehr konstantes Zeitfahren. Wenn man das mal vergleicht zur Beispiel Deutschen Meisterschaft, wo du Zweiter geworden bist dieses Jahr, irgendwann klappt es noch, Frage mal vorweg, wie würdest du sagen, ist der Unterschied, wie gehst du denn an so ein Zeitfahren ran bei der WM, wenn du siehst, es ist so heterogene Belastungsprofil versus vielleicht ein Zeitfahren wie bei der Deutschen, was ein bisschen konstanter ist?
Ja, aber auch da würde ich sagen, bei der Deutschen war es eigentlich auch nicht konstant, aber man musste auch den Berg hoch und die Abfahrt wieder runter und so. Also das hat man eigentlich jetzt selten, diese ganz, ganz klassischen Zeitfahren wie damals in den Emiraten oder so, wo du dann einfach flach 20 Kilometer in eine Richtung fährst, 20 Kilometer zurück. Ja, das wäre vom Pacing easy. Hier ist es dann schon so, dass man sagt, man investiert eben was am Anstieg und versucht sich dann davon wieder zu erholen und da irgendwie den Sweet Spot zu treffen, aber am Ende, egal wie gut das Pacing ist und egal wie gut die Leute sind, auch mit Remco oder so, was ich gehört habe, ist es dann so, dass dann alle ein bisschen nach Gefühl fahren und gucken, dass sie dann da die Tagesform versuchen zu treffen. Natürlich nimmt man die FDP als Orientierung, aber alles danach ist auch so ein bisschen Erfahrung und Körpergefühl.
Ja, verstehe ich. Fährst du dann auch leicht über Threshold an den Anstiegen, um bewusst quasi drüber zu gehen und dich dann auch in der Abfahrt dann mutmaßlich zu erholen?
Ja, also bei der Deutschen Meisterschaft zum Beispiel bin ich auf alle Fälle 110% den Berg hoch und habe dann einfach rollen lassen, weil ich wusste gut, hier hole ich mich auf alle Fälle von und dann komme ich natürlich wahrscheinlich mit einem 120er Puls am Ende der Abfahrt an und weiß, ich habe mich auch wirklich erholt. Und das geht halt hier in der Hitze und Höhe halt nicht so gut.
Ja, ja. Da hast du schon einmal die Beine kernsaniert und dann kannst du wieder loslegen. Das ist eigentlich schon ganz geil. Aber so ist ein, kann ich mir vorstellen, so ein Zeitfahren.
Ja, wenn man richtig smart ist, tritt man dann halt ein bisschen mit, weil man, wir kennen es ja alle, ein bisschen besseres Laktat für Stoffwechsel, wenn man den weiter tritt, statt rollen lässt. dann hat man nicht ganz so das Gefühl, wenn man unten wieder losfährt, oh, das ist ja jetzt gar nicht so einfach.
Ja, verstehe ich. Ich meine, ich bin ein leidenschaftlicher Laktatproduzent. Ich weiß nicht, ob das die meisten wissen. Ich glaube, das habe ich schon mal ein paar Mal gesagt. Meine Zeitfahren waren immer bei sowas die Hölle, weil ich kann schon tief gehen, das stimmt schon. Und dann kommt genau diese Situation zustande. Du fährst in die Abfahrt und dann denke ich mir so, okay, du hättest dich jetzt bis hierhin eigentlich erholen müssen, fühlt sich aber nicht so an. Ja. Und dann, ab da wird es halt nur noch suffern. Deswegen kann ich mir jetzt absolut vorstellen, wie das ist, wenn du dann denkst, so, okay, mein Puls bleibt bei 170 irgendwie gerade hängen. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Spannend. Okay, dann vielleicht noch mal ganz kurz, ich möchte gleich mal Mix Relay noch fragen, aber eine interessante Frage habe ich auf jeden Fall vielleicht noch, die mich selber auch brennend interessiert. Wie bereitet man sich noch unmittelbar vor? Also wenn du jetzt vor Ort bist, wie sieht es auch noch mal die Routine aus? Vielleicht am Tag des WM-Zeitfahrens, machst du irgendwas anders? Machst du alles so wie immer? Wie ist dein Warm-Up-Protokoll ungefähr? So, was sind so die Eckdaten, woran du dich orientierst?
Ja, also es ist, vielleicht fangen wir noch ein bisschen früher an. Also ja. Es geht ja darum, wann wird man nominiert. Und die meisten Verbände machen das relativ kurzfristig, es sei denn, man hat halt die ganz großen Namen, zum Beispiel der Titelverteidiger oder so, dann weiß man ja, dass man starten wird. Aber ansonsten geht es viel darum, wer wird vom Team freigestellt, wer ist in Form, wer kann, wer möchte und so weiter. Das heißt, das findet relativ kurzfristig statt. Und zum Beispiel ich hätte mich natürlich mega gefreut, ich hätte es ein bisschen früher gewusst und wäre vielleicht noch in die Höhe gegangen. Dann hätte ich auch nicht die Hitzeanpassung gehabt, aber schon mal die Höhenanpassung. Dann hätte ich ja schon mal so einen kleinen Gain gehabt, weil jetzt war ich ja, sag ich mal, wie alle anderen, die meisten kamen aus dem Wettkampf, so wie ich auch, und dann dahin. Aber wenn man sich versucht, so einen kleinen Vorsprung zu erarbeiten, dann wäre das quasi Hitzetraining oder Höhentraining oder sonst irgendwas. Klar. Und wir hatten ja auch in unserem Coaches Call mal drüber gesprochen, dass ich dann tatsächlich nicht im Höhenzelt geschlafen habe, weil wir die Schlafqualität quasi hochhalten wollten. Aber wir haben dann mit der Maske auf der Rolle trainiert. Das heißt, wir hatten eine kleine Kombination aus Hitzetraining und Höhentraining und haben dort nochmal einen Reiz gesetzt. So, es war jetzt kein Paniktraining, auch wenn es sich ein bisschen so angefühlt hat, weil, naja, man weiß halt erst 2 Wochen vorher, dass man zur WM fliegt, aber es war dann schon so, okay, was können wir jetzt noch machen, was einen nochmal so ein bisschen nach vorne schiebt.
Du fährst jetzt in TT-Position mit der Maske in der Höhe und überhitzt jetzt dabei, genauso wie es in 2 Wochen ist.
Genau das. So, da haben wir versucht, noch so ein bisschen was rauszuholen. Genau, und dann hier vor Ort die ersten Tage dann ein bisschen Anpassungen auch allein von dem langen Flug, also dann hier hinzukommen, dann ist mal ruhig einzusteigen. Und ansonsten, was mir eigentlich wichtig ist, ist nach Möglichkeit in den Wettkampfrhythmus reinzukommen. Es ist häufig so, dass die Elite-Zeitfahren spät sind. Dieses Jahr ging es zum Beispiel bei der deutschen Meisterschaft, starte ich meistens so um 18 Uhr, 19 Uhr rum. Mhm. Das bedeutet, den Biorhythmus ein bisschen anzupassen und dann das Training die Tage vorher schon auf die ähnliche Uhrzeit einfach zu legen. Dass man so ein bisschen im Rhythmus quasi drin ist. Ja. Und ansonsten, wenn das Zeitfahren so spät am Nachmittag ist, mache ich meistens morgens nochmal ein bisschen Rollen. Das ist zum einen natürlich für die Beine ganz gut, aber zum anderen auch einfach für den Kopf, weil man kennt es, das fühlt sich dann fast an wie krank sein, wenn man dann 6 Stunden im Bett liegt, bevor man aufsteht, ist man auch irgendwie Matsche, also auch irgendwie nicht dann ausgeruht, um dann da Höchstleistung zu erbringen. Und deshalb ist das ganz gut. Und dann die letzte Mahlzeit 4 Stunden vorm Start. Das habe ich mir von Toni Martin damals abgeschaut. Schön viel Reis, trockenen Reis mit ein bisschen Olivenöl und Salz. Und dann, finde ich, was noch ganz wichtig ist in der Vorbereitung, sich auf der Rolle krass runterzukühlen bei den Außentemperaturen. Da rede ich jetzt nicht davon, super kalt zu trinken, kann man auch machen. Gibt es ja jetzt auch neue Studien zu, die Jungs von Red Bull sind da ganz vorne mit dabei, das auszuprobieren. Aber dann vor allem von außen zu kühlen, ganz viel Wasser überschützen, vor dem Ventilator sich warm fahren und auch das habe ich von Toni Martin damals mitgenommen, hatte mir gesagt, steck dir so viel Eis in den Anzug, wie es geht, wenn es heiß ist, das ist nach 10 Kilometern weg.
Verstehe ich. Man sieht auch die einen oder anderen Fahrer, die haben mit der Kühlweste noch auf der Rolle sitzen und so.
Genau, das hatte ich auch an, aber da muss man natürlich sagen, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Eine Kühlweste kühlt, aber die nimmt ja physikalisch nicht so viel Energie auf. Wasser, was über dich drüber läuft, das kann die Energie viel besser aufnehmen und quasi abtransportieren. Die hatte ich zwar auch an, aber wenn gerade Leute, die hier zuhören und sich in der Hitze irgendwo aufwärmen, da kann man sich wirklich einfach viel Wasser überkippen. Es verdunstet so schnell und führt wirklich auch Energie vom Körper ab.
Ja, das stimmt schon. Das merkt man halt wirklich, sobald man Ich hatte mal ein Rennen, glaube ich, wo ich im Rennen halt überhitzt bin, also extrem dann an dem Punkt, dann wurde es auf einmal, du merkst halt wirklich so, das war die Motorkontrollleuchte, blinkte schon, so Achtung, Kühlwasser fehlt. Dann hatte mir eine Flasche angeben lassen und die war halt zum Glück wirklich kalt, Wasser, und habe ich einfach mal rübergekippt und es war relativ schnell sogar, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt geht schon wieder deutlich besser. Also dann ist der Motor doch wieder leistungsfähig und das kann ich absolut vorstellen, gerade dann, wenn du halt auch schon, kannst du mal so gut sagen, fährst du ein intensiveres Programm auch auf der Rolle? Ich meine, das ist ja auch viel Variation. Es gibt vom Timing auch verschiedene Programme, wie man es macht. Fährst du auch richtig mit Intensität auf der Rolle oder wie machst du das?
Also, meine Zeit für Warm-up ist seit 4 Jahren das gleiche. Also, oder 5 sogar. Also, das ist approved auf alle Fälle. In der Hitze wird es trotzdem dann ein bisschen runterreguliert. Von Intensität. Also ich kann das ganz klar sagen. Also ich fahre 9 Minuten am Anfang ganz, ganz easy. 50% der Critical Power, dann 3 Minuten 70, 3 Minuten 80, 1 Minute Pause, 3 Minuten 90, 1 Minute Pause, 1 Minute 100 und dann nochmal 1 Minute 120 richtig angetriggert. Okay. Aber ja, halt ja, keine Sprints oder so, weil das im Zeitfahren doch eine atypische Belastung ist. Also klar kann man dadurch die Muskeltonus oder die Man kann sich ja schnell in Schwung bringen, aber es ist dann trotzdem nicht die Belastung, die ich später brauche. Und ich möchte gerne in dem Bereich quasi stattfinden, auch beim Warm-up, den ich im Zeitfahren dann brauche.
Ja, verstehe. Und ich glaube auch diese Minute am Ende nochmal 120%, so, das ist halt schon nochmal, einmal Laktat aufbauen, Laktattransporter, Laktatkinetik einfach antriggern. Das kennt vielleicht jeder, der das erste Intervall beim HIIT-Trainingstag hat. So, der erste ist, ich finde, ich kann den mal ganz gut fahren, aber danach habe ich das Gefühl, ich baue sehr schlecht Laktat ab. Und erst so beim 3., 4., 5. komme ich so langsam rein. Da sind die ganzen Prozesse ein bisschen angeschmissen. Das sollte man auch vorwegnehmen.
Ja, das stimmt. Wir zwei sind jetzt natürlich die Ultra-Gegenteile. Also ich will dir keine Angst machen, aber bei dem Intervall baue ich noch kein Laktat auf. Das ist zu kurz.
Es gibt Menschen, die bauen kein Laktat auf. Okay. Gut, verstehe ich jetzt auch nicht. Ich glaube, ich komme bei so einer Minute, 120%, bin ich wahrscheinlich direkt bei 7 Millimol, komme ich da raus.
Nee, ich glaube nicht, dass ich da über meine 1,5 komme, das ist dann zu kurz.
Das ist wirklich geil. Okay, stark. Okay, ich habe gleich noch mal ein paar Fragen zum Thema Richtung Coaching und wie du das machst, aber vorweg einmal, Mixed Relay war gestern. So, erstmal, wir haben seitdem noch nicht gesprochen. Wir hatten am Montag natürlich über das Zeitfahren ein bisschen gesprochen, aber Mixed Relay noch nicht. So, erste Einschätzung wie so ein Sportreporter von deiner Seite.
Ja, also das Interview habe ich jetzt schon ein paar Mal gegeben, das, was du mich jetzt hier fragst. Ja.
Nee, also. Dann raus nochmal raus.
Ich würde sagen, also alle haben da ihr Bestes gegeben. Wir sind in dem Rahmen unserer Möglichkeiten quasi gefahren. Also ich hätte gestern Glück, ich hätte einfach einen super guten Tag und wurde dann von den anderen Jungs ein bisschen gepaced, weil es bringt auch nichts, wenn ich dann da alleine oben am Berg ankomme. Dementsprechend habe ich dann viel investiert, gerade bergab bin ich viel vorgefahren. Da könnt ihr euch das im Mannschaftszeitfahren so vorstellen, dass bergauf ist der Windschatten natürlich deutlich geringer. Gestern hatten wir auch kaum Seitenwind, das heißt quasi keinen Einfluss vom Wind. Und bergab können sich die anderen Jungs dann am besten ausruhen. Das heißt, ich bin quasi antizyklisch zu meinem Stärkenprofil gefahren, einfach damit die anderen quasi bergab vielleicht sogar ein bisschen rollen lassen konnten und sich dann hoffentlich wiederholt haben, damit wir ein starkes Finale fahren konnten. Und ansonsten muss man sagen, dass wir hatten halt ein bisschen mit krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen. Schachi, der nicht kommen konnte, weil er krank ist. Liane, die dann Magen-Darm hatte. Für sie ist dann Justina eingesprungen, die leider dann gestern auch erkältet war und die Mädels seit nach 2 Kilometern verloren haben. Dementsprechend ist es einfach so, dass da ein paar Dinge nicht zusammenliefen. Und ich würde sagen, wenn man das so sieht, ist es doch noch ziemlich gut gelaufen.
Ja, absolut. Ich meine, am Ende, die Erwartung war natürlich hoch, nach dem letzten Jahr auch, so knapp an der Goldmedaille vorbei und dieses Jahr natürlich dann irgendwie, hast du selber schon gesagt, so irgendwie ist es doof zu sagen, aber Ziel ist ja schon irgendwie, den Titel jetzt zu holen und wenn aber so viele Faktoren damit reinkommen, das verstehe ich voll, das ist halt einfach auch dann, da muss halt auch viel stimmen, gerade halt Mixed Relay, dann, also für die Leute, die es vielleicht gestern nicht ganz mitbekommen haben, die Nationalmannschaften fahren jeweils in 2x3er-Teams, 3 Männer zuerst, dann die 3 Frauen hinterher, nach einer Runde quasi wird dann abgelöst und dann fahren die Frauen in die 2. Runde und 2 müssen ankommen von 3 Fahrern, das heißt, du hast ein bisschen taktisches Spiel, du kannst so ein bisschen auch mal jemanden verlieren und jemand kann sich so ein bisschen aufopfern für die Mannschaft, klar, ist aber jetzt auch, sobald du da merkst, okay, einer, der vielleicht auch ein bisschen gesundheitlich angeschlagen ist, so eine Fahrerin, und dann der andere vielleicht mal jetzt nicht den goldenen Tag hat, dann wird es auch schwer, das ganze Ding halt auf Tempo zu halten, wenn es halt nur insgesamt halt drei Fahrer sind oder halt dann zweieinhalb Fahrer sind, die halt Vollgas geben können. Das verstehe ich voll. Okay, und du hast gesagt, du bist dann halt am quasi in den Abfahrten und in den Flachpassagen hast du halt viel mehr gemacht, damit die anderen sich so mehr erholen können, ne?
Genau, richtig, ja. Ja, ich bin auch die komplette Abfahrt dann von vorne gefahren und hab da versucht, den anderen Jungs möglichst viel wegzunehmen. Außerdem muss man sagen, ich kannte die Abfahrt natürlich gut, weil die schon in meinem Zeitfahren drin war und das ist eine super schnelle Abfahrt. Mhm. Fährt man dann schon mal 90 km/h in der Kurve im Auflieger, das macht schon Spaß.
Alter, ich hab's mir auch angeschaut bei Bruno Amirai, der hat seine Powerdaten noch hochgeladen. Ich hab's bei Strava hier auch gesehen, 97,5 km/h, Alter.
Genau.
Das ist schon schnell.
Das macht dann schon Spaß im Auflieger.
Ja, das glaube ich. Der ist auch den Anstieg, habe ich jetzt hier gerade, diesen langen Anstieg quasi mit der ersten Flachpassage, 4,39 Average auf 9 Minuten und dann der eigentliche Anstieg, wer halt dann beginnt, ist er mit 4,46 auf 5 Minuten hochgefahren. Also es klingt jetzt nicht so wie so eine schöne Drei-Mann-Kombi, ich erhole mich zwischendurch mal, fahren alle halt schnell, so. Nur danach hast du halt in der Abfahrt, bis der letzte Anstieg beginnt, ist er bei 300 Watt Average, 321, hat aber auch dann halt entspannte 70 km/h Average drauf. Also
genau.
Das ist schon stark, das ist schon schnell.
Ja. Dann ist er aber nicht musst du halt von vorne gefahren.
Nee, da sind sehr viele Off-Phasen drin, das kann man wirklich sehen. Also wenn er von vorne fährt, da gucke ich ihm auch gerade ein bisschen rein, lass mal kurz ein bisschen spicken. Wenn er von vorne fährt, dann 4,62 für eine Minute und dann halt wieder rollen.
Genau,
dann wieder ab. Ja, dann wollte ich auch fragen, genau, was ist so das, woran du dich orientiert hast? Ich meine,
nicht an meinem Watt im Team Relay, da geht's alles über Geschwindigkeit und Momentum. Mhm. Und das Wichtige ist, rauszuwechseln, sobald man langsamer wird. Und wir sagen ja immer, man darf keine Scheu haben, auch für das Team frühzeitig was zu investieren, dass man dann auch mal wie eine etwas längere Führung fährt. Also längere Führungen sind im Team Relay dann ab 40 Sekunden sozusagen. Man wechselt schon relativ schnell durch. Genau. Ja, also ich denke mal so, die Abfahrt runter werde ich in die 4,20, 4,30 da stehen gelassen haben. Was für eine Abfahrt jetzt auch nicht so wenig ist.
Nee, absolut. Stell mir vor, ey, fährst schon 80 und dann musst du noch irgendwie auf 90, musst du noch 400 Watt da stehen lassen.
Ja, schon heftig. 62,11 hilft da ein bisschen.
62,11 hast du drauf?
Ja.
Stark. Das ist geil. hoffen wir mal, dass die UCI da nicht zu viel jetzt Blödsinn macht mit den Übersetzungen.
Ja, aber dann wäre es ja auch wieder für alles Gleiche und vielleicht können wir dann in unser Coaching das so ein bisschen Kadenzprogramme integrieren. Also ich meine, es ist dann ja für alles Gleiche. Und dann, wenn die dann schneller sich darauf adaptieren oder vorbereiten, die werden dann wieder vorne mitfahren.
Weil es eine große Diskussion aufmachen würde, würde ich das einfach hinten anstellen. Ich würde dich echt gerne mal zu deiner Meinung nochmal über die Übersetzungs- und mögliche Übersetzungsbeschränkungen in der UCI bequatschen. Das können wir vielleicht dann machen, wenn, ist es in, ich glaube, dieses Jahr noch, ne? King High Lake. Ne, hatten wir King High Lake schon? Ich weiß, in Rennen jetzt in China noch, wird auch ausprobiert, ob
die Tour of Langkawi vielleicht.
Langkawi war es, Entschuldigung, genau. Ja, also irgendwo wird jetzt nochmal ausgetestet, ob die Übersetzungsbeschränkung nachher Effekte hat oder nicht. Deswegen können wir mal überlegen, ob wir danach nochmal eine Episode machen, was das bedeutet und wie die Fahrer damit zurechtkommen. Okay, ich möchte aber noch ganz kurz ein bisschen was wissen. Und zwar, du bist ja Coach bei uns im Team, im Science-Team. Wir sind jetzt auch mittlerweile schon, schon Jahre mit da drin, könnte man schon so sagen. Deswegen mal die Frage vorweg. Du hast natürlich, weil jeder Fahrer, der Coach ist, oder jeder Athlet, der Coach ist, hat selber trotzdem noch einen eigenen Coach, weil Coach yourself, dann wird es ein bisschen vielleicht auch wild, du brauchst immer den kühlen Kopf bewahrt von außen. Aber meine Frage vorweg mal, gibt es zwei Aspekte, und zwar gibt es die Richtung aus deinem Athletendasein, Erfahrungen, Informationen, die du gerne deinen Athleten mitgibst als Coach, also das, was du als Athlet lernst, mitbekommst, gibst du das auch an deine Athleten weiter? Gibt es da, sag mal, Mechanismen, Prinzipien, wo du denkst so, ey, warte mal, das funktioniert vielleicht bei mir, ich möchte es mal mit den Athleten ausprobieren. Gibt da Synergieeffekte, dass du selber quasi jetzt Erfahrungen sammelst bei der Weltmeisterschaft und sagst, okay, auch wenn mein Athlet jetzt vielleicht eine Schwelle von 250 Watt hat, kann ich ihm trotzdem jetzt mal ähnliche Mechanismen mitgeben? Nutzt du das auch? Findet das statt oder wie machst du das?
Ja, das nutze ich auf alle Fälle. Also es fängt an einfach mit Routine und Rennvorbereitung, die ich gerne meinen Athleten und Athletinnen mitgebe. Einfach, dass man sich einen klaren Plan macht und dann gebe ich auch mal gerne ein Protokoll von mir in der Vorbereitung raus oder sowas, weil ich finde, das Coaching viel mehr umfasst als nur einen Trainingsplan. Also das ist für mich ein allumfassenderes Ding. Das hat viel mit Austausch, Kommunikation und natürlich einem Trainingsplan zu tun. Und ansonsten, was so Zeitvertraining angeht, habe ich halt super viel Erfahrung die letzten Jahre gesammelt und auch das, die Athleten und Athletinnen, die ja quasi bei mir im Coaching sind, die profitieren davon. Aber auch da ist es so, sei allen gesagt, wir Coaches stehen da im engen Austausch und auch da wird die Expertise geteilt, was jetzt hier Trainingsprogramme angeht. Könnt ihr euch sicher sein, da haben wir uns lang drüber ausgetauscht, was man, wer sich da was von wem abgucken kann. Also es ist egal, bei wem ihr seid, ihr werdet da das ein oder andere Zeitfahrprogramm von mir finden.
Ja, definitiv. Oder die ein oder andere Overreaching-Session.
Genau, daran habe ich nämlich auch gerade gedacht. Kann.
Ja, das ist so, die Athleten, die jetzt sich aufs Zeitfahren vorbereiten, werden es vielleicht schon mal mitbekommen haben. Eine typische eine Session in Vorbereitung, die, und ich sage, erkläre jetzt nicht warum, das ist ein Geheimnis, aber so gebaut ist, dass du sie eigentlich gar nicht schaffen kannst.
Also ja, also, sie ist nicht schaffbar, genau. Das hat dann Grund, wie das erfahrt ihr dann erst im Nachhinein.
Das ist ein geiler Teaser. Eine Trainingseinheit, die auf jeden Fall nicht zu schaffen ist. Hat auf jeden Fall auch seine Berechtigung. Okay, dann die Frage jetzt andersrum. Gibt es denn, Erfahrungen oder irgendwas, was du mitnehmen kannst aus deinem Coaches-Dasein für dich selber als Athlet, was du vielleicht von Athleten, durch Athleten auch für dich gelernt hast oder für dich die Arbeitsweise? Hast du da was mitnehmen können bisher schon?
Ja, auf alle Fälle. Und zwar auch dann quasi der umgekehrte Schluss, dass man nicht immer von sich auf andere schließen darf. Und auch einfach, wie viele unterschiedliche Typen es gibt. Da würde ich jetzt nicht mal nur einteilen in irgendwie Zeitfahrer und Sprinter, sondern dass da ein krasses Kontinuum gibt und dass da jeder nochmal ein bisschen anders ist und dass man auch mit unterschiedlichen Methodiken zum selben Ziel kommen kann.
Ja, das ist aber schön gesagt. Vor allem, wenn man so ein bisschen auf, ich sag mal, leistungsphysiologisch so ein bisschen aufteilt nach Fahrradtyp. Wir haben gerade miteinander gesprochen, ich mache eine Minute, habe ich 7 Millimol und du denkst, die Atmung fängt langsam an. Ja. Das ist nochmal ein Unterschied, auch in dem Trainingsprogramm. Okay, spannend. Gibt es irgendwelche, Erkenntnisse, die dein Athlet mal mitgegeben hat, also irgendwas, wo du gemerkt hast, ey, das ist eigentlich ganz geil, wie er es macht oder wie er denkt, dass ich das davon profitieren kann? Oder?
Ja, auf alle Fälle. Also ich würde zum Beispiel sagen, was ich mitgenommen habe, ist Athleten, die sich auf Events super spezifisch vorbereiten, indem sie versuchen, die Topografie im Training nachzubauen. Und ich hätte so gesagt, okay, ja, vielleicht reichen auch die klassischen Hit-Intervalle. Und dann haben wir aber gesagt, okay, nein, ich habe einen Berg gefunden, da fahre ich zwar ein bisschen länger hin, aber dann können wir da die Steigung schon simulieren und die Länge. Und dann habe ich gesagt, okay, lass es uns ausprobieren. Und das hat super funktioniert. Ja. Und so Sachen nehme ich dann schon mit. Auch wenn ich natürlich nie von meinen Athleten quasi fordern würde, such dir bitte den perfekten Berg für dein nächstes Rennen. Ja. Aber wenn der Athlet solch einen Input gibt, dann ist es halt schon Gold wert. Also es hat super funktioniert. Cool. Und ich denke, auch da ist wieder so ein individuelles Coaching halt super wertvoll, dass man eben so krass adaptieren kann.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich cool. Also guter Input. Hätte ich auch so nicht drüber nachgedacht. Am Ende, wir trainieren halt schon eher an Kapazitäten, an Stellschrauben. Wir müssen nicht im Training üben, was im Wettkampf passiert. Aber wenn du es natürlich irgendwie kombinieren kannst und auch diese Erfahrung machen kannst über Anstiege, Distanzen, Zeiten und so weiter, vor allem vielleicht noch in TT-Position, spannende Sache auf jeden Fall. Finde ich auch cool. Also echt gut gedacht auch von Athleten. Dann mal direkt die Frage, so als Coach und auch Zeitfahrexperte, harte Frage, aber wenn du einem Athleten auch nur einen einzigen Tipp für das nächste Zeitfahren geben wollen würdest, welcher wäre das?
Guck nicht nach vorne, guck nach unten. Mach deinen Kopf nicht zum größten Angriffspunkt deiner Aerodynamik. Strecke ist gesperrt. Ja, also das wäre jetzt ganz kurz runtergebrochen.
denk nochmal dran, dass nicht jeder Fahrer auf Funk nach hinten hat und Bescheid bekommt, dass dann Gitter in die Straße kommt.
Ja, okay, du hast recht. Man sollte ab und an vielleicht auch nochmal nach vorne schauen. Aber ich meine, wenn ich da den größten Gain quasi sehe, dann ist es, schaut, dass ihr in eurer Position möglichst viel Zeit verbringt und stellt euch selber einfach von vorne vor. Und wenn dann der Kopf da oben rausguckt, ist das einfach verdammt viel. Schaut euch nochmal die Posi von Remco an, dann seht ihr, wie das quasi in Perfektion funktioniert. Natürlich hätte Lukas da einen Punkt, riskiert nicht euer Leben und vor allem nicht im Training. Aber ja, ich meine, es sind geschenkte Sekunden.
Nee, klar. Also hat einen Grund, warum die Visiere beim S-Works-Helm ausgeschnitten sind vorne, damit du noch irgendwie die Hand dazwischen bekommst, richtig, damit du noch den Kopf tiefer halten kannst.
Richtig.
Das sieht ganz witzig aus. Okay, das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Okay, dann ein bisschen perspektivisch noch. Du bist jetzt ja noch in Kigali, Ruanda und es geht Schlag auf Schlag weiter. Was steht jetzt die Tage an und wieso quatschen wir demnächst nochmal miteinander?
Ja, es ist so, also meine Zeit ist jetzt hier vorüber. Ich werde das Straßenrennen auslassen, weil ich weiterhin in der Zeitfahrvorbereitung bleibe und nächste Woche die Europameisterschaft fahre, im Zeitfahren, im Team Relay und dann sogar noch im Straßenrennen. Und dementsprechend steht da jetzt nochmal eine harte Woche vor mir.
Geil. Dann das Ganze quasi nochmal. Hast du dir da was vorgenommen? Ich muss zugeben, ich bin echt schlecht von meiner Seite. Ich bin unvorbereitet, was den Kurs anbetrifft bei der Zeitfahr-EM. Was kommt auf dich zu?
Ist es tatsächlich erstmal ein flaches Zeitfahren mit einem 2-Minuten-Anstieg am Ende. Also schön reinpacen und am Schluss komplett alles, was geht, fahren. Genau. Und das ist in südlich von Lyon. Drôme Ardèche heißt die Region. Genau, da habe ich auf alle Fälle ziemlich viel Bock drauf. Das einzige Problem ist, jetzt habe ich eine Hitzeanpassung, aber wahrscheinlich keine Hitze mehr. So ein bisschen schade. Aber ich hoffe, dass ich vielleicht die Höhe dann ein bisschen mitnehmen kann. Aber viele von euch kennen es. Das Einzige, was jetzt eigentlich zählt, ist irgendwie die Rückreise zu überstehen, ohne krank zu werden. Der Körper ist ein bisschen angenockt. Man hat hier harte Wettkämpfe hinter sich, steigt zwangsläufig in ein volles Flugzeug und muss dann wirklich aufpassen, dass man sich da nicht übernimmt. Man da fit wieder ankommt. Und ich denke, dann kann es für mich gut werden. Diesmal habe ich als auch einen Partner quasi an meiner Seite im Zeitfahren, uns nicht alleine fahren, das ist Max Walscheid. Wir haben auch schon ein paar EMs zusammen gemacht und ich bin richtig motiviert.
Okay, schön. Vor allem mit der Strecke, wie du sagtest, ist gut fürs Pacing. Du hattest mal erzählt, letztes Jahr bei der Zeitfahr-WM war sie ja in Schweiz, hatten wir ja auch einen Anstieg mitten in der Mitte. Da habe ich von dir noch mitgenommen. Und das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll, wie du meintest, dass du unbedingt unterpacen musst auf den ersten Minuten, um dann am Anstieg entsprechend die Leistung zu fahren, die es braucht, um Geschwindigkeit mitzunehmen. Und eigentlich schon so weit unterpacen musstest auf den ersten Minuten, dass man schon teilweise das Gefühl hat, was mache ich hier eigentlich bei einer WM und fahre hier quasi so langsam nur, um mir die Ressourcen freizuhalten. Das am Ende sich halt gelohnt hat, weil du am Ende im Finale auf den letzten Kilometer mit dem schnellsten warst. Das ist schon spannend. Also da ist man schon gut im Pacing.
Ja, genau. Das war letztes Jahr, aber das ist sehr, sehr besonders, weil der Moment war dann halt sogar, dass man in Anführungsstrichen so langsam gefahren ist, dass die Gedanken abgeschwichen sind zum Abendessen oder sowas. Also einfach so, ne? Also wenn man sagt, okay, man fährt halt 370 Watt, was dann aber halt 40 Watt unter der Schwelle ist, dann passiert halt sowas. Dann fährt man da, denkt man sich so, und das soll jetzt eine Weltmeisterschaftstempo sein, aber es hat sich halt am Ende ausgezahlt.
Ja, voll. Da habe ich wirklich sehr viel Respekt vor, weil, und das ist vielleicht nochmal ein Punkt, vielleicht einer der Faktoren, wie sich Profiathleten vielleicht auch von Amateurathleten oder ambitionierten Amateurathleten unterscheiden. Viel Erfahrung auch einfach gemacht in den Wettkämpfen und einfach auch so ein bisschen Wissen um die Kapazität, um die Ressourcen und was die ideale Pacing-Strategie ist und sich danach zu halten, weil ich glaube einfach viele, und da zähle ich mich mit dazu, hätten irgendwann auch mental vielleicht schon fast ein bisschen nachgegeben und wären schon ein bisschen drüber gegangen, weil ich gedacht hätte, so ja, ich habe ja gute Beine, was auch immer, ein bisschen mehr kann ich schon gehen, und dann merkst du halt, dass du dich halt ein bisschen da verrennst. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal der Unterschied zwischen einem Profiathleten und einem, der mal ein Zeitfahren macht.
Ja, wahrscheinlich hast du damit auf alle Fälle recht.
Ja. Okay, letzte Frage nochmal zur WM gerade. Du bist in Kigali, Ruanda. Warst du schon mal in der Ecke erstmal generell? Ist ja was Besonderes.
Tatsächlich, ja. Ich habe nämlich versucht, 2022 die Tour of Rwanda zu fahren, aber ich wurde bei der Einreise positiv auf Covid getestet und musste dann in Quarantäne und habe das Land nur aus dem Hotelzimmer gesehen und hatte ein ganz großes Ziel, und zwar hierhin zurückzukommen. Das habe ich jetzt geschafft. Ich bin wirklich mega happy und dankbar, dass ich quasi hier sein kann. Ich habe es wirklich genossen und ja, ich werde gleich nochmal eine Runde trainieren gehen und mir auf alle Fälle habe ich mir vorgenommen, hier nochmal auf einem Markt anzuhalten. Lieber nichts zu essen, weil das könnte, also es ist nicht, dass die Sachen schlecht sind, wir meinen doch sehr europäisch getrimmter Magen, das geht dann halt nicht ganz so gut, aber ich würde es trotzdem noch einmal gern sehen.
Ja, mach auf jeden Fall. Was sind so die spannendsten Sachen, die du in Kigali gesehen hast? Also was ist das Wildeste? Also wie ist so
also das Allerwildeste ist einfach, was die Leute auf ihrem Fahrrad transportieren können. Das ist so krass. Also wirklich, da sind Bananenstauden drauf. Dann gibt es jemanden, der hat mehrere Haustüren auf sein Fahrrad gestapelt.
Was?
Dann hatten wir Ziegen, Enten.
Auf dem Fahrrad?
Auf dem Fahrrad. Ziegen, Enten. Stimmt, ein Schwein haben wir auf dem Fahrrad gesehen. Ja, und dann auch viel so Avocados und Kartoffeln, aber nicht einen Sack. Wir haben dann da wirklich das Fahrrad, das biegt sich durch. Wir haben da wirklich so rundherum das gebaut. Ich meine, vielleicht kennen Leute von euch diese Bilder von diesen vollbeladenen Fahrrädern. Und das ist wirklich krass. Die fahren alle einen Gang, also starrer Gang. Und dann wirklich hier, ich kann euch sagen, es geht überall rauf und runter. Weil die Jungs, die drücken hier richtig was weg.
Ich wollte gerade sagen, da hast du so ein paar Säcke Avocados hinten drauf. Auf 1600 Meter, Kigali hoch und runter. Ey, du fährst ja immer 300 Watt mindestens.
Ja, ja.
Egal, ob du.
Also da habe ich auch richtig coole Bilder. Ich weiß nicht, ob ich dir die vielleicht mal zukommen lasse und du die dann irgendwie mal teilst zur Veröffentlichung des Podcasts.
Aber ich meine die Story. Stark. Okay, das ist cool. Damit habe ich nicht gerechnet, aber finde ich geil. Schöner Abschluss. Und ich würde sagen, wir sprechen einfach die Tage nochmal, wenn die EM durch ist. Und dann werden wir sicherlich von dir nochmal hören. In Zukunft sprechen wir, diskutieren wir nochmal über die mögliche Übersetzungsbeschränkung vielleicht, wie das so sich auswirken könnte. Aber da haben wir noch viel Potenzial. Erstmal vielen, vielen Dank, Miguel, für deine Einblicke, für ja die Live-Schalte zur Weltmeisterschaft. Jetzt fliegst du, ganz kurz, du fliegst morgen zurück, ne?
Ja, genau.
Okay,
ja.
Also Straßenrennen bekommst du jetzt nur noch heute von U23 Frauen. Was haben wir heute?
Genau, ja. Also ich weiß es gar nicht, was heute genau auf dem Programm steht, aber ich werde mal an die Strecke gehen.
Ja, okay, sehr cool. Dann bin ich gespannt, was du berichtest und wir quatschen einfach die Tage nochmal. Danke dir.
Super, gerne.
Jo, also danke Lukas und Miguel. Geiles Interview. Auf jeden Fall ein cooler Input gewesen vom 17. der WM im Zeitfahren und 5. im Mixed Relay. Ich glaube, da kommt man relativ viel von mitnehmen und ich finde es immer cool, wenn wir direkt die Einblicke bekommen, also so zeitnah, nachdem der Wettkampf durch ist, man sieht einfach vor Ort einfach nochmal viel, viel mehr als das, was wir hier von unserem Büro in Köln-Mülheim sehen können und sollten wir häufiger machen, machen wir glaube ich auch häufiger.
Ja.
Miguel hat ja versprochen, auch nochmal nach dem EM-Rennen uns ein bisschen als Feldreporter zu unterstützen. Und das werde ich mir dann auch wieder anhören.
Ja, also auch erstmal von meiner Seite nochmal danke für das offene Interview und für die ganzen Insights. Und Miguel hat ja selber gesagt, er ist auch relativ transparent mit seinen Daten. Man kann mal was sehen, man kann mal was lernen und auch mal, wie vielleicht man im Training so etwas vorbereiten kann und entsprechend sich auch dann für was ein Weltmeisterschaftsrennen vorbereitet. Weil ganz ehrlich, wo hat man mal diese Insights? Das ist eigentlich ganz cool zu sehen. Das heißt, ich freue mich jetzt schon so ein bisschen auf die Europameisterschaft. Leider so ein bisschen ja tight geplant, weshalb er das Straßenrennen nicht fahren kann, hat er gerade gesagt. Ist dann irgendwie ein bisschen komisch von der UCI auch gemacht. Aber ja, er hat sich extra vorgenommen, beim EM-Zeitfahren nochmal gut zu performen. Wir achten drauf, würde ich sagen. Gucken, was passiert. Und dann, würde ich sagen, quatschen wir in der kommenden Woche sowieso nochmal. Und dann schauen wir mal, was so die nächsten Rennen mit sich bringen.
Was wird?
Was wird?
In dem Sinne.
Wir freuen uns.
Euch eine schöne Woche. Und bis dahin. Ciao.
Ciao.